HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Şu anda bu çıkış, bu hareket.
Dieser Aufstand und diese Bewegung sind ein Geschenk Gottes für uns. Weil diese Bewegung uns die Gelegenheit gibt, die türkischen Streitkräfte zu säubern.
I was arrested one month.
Ich wurde einen Monat nach dem Putsch verhaftet. Zwei Wochen später wurde Ahmet Altan verhaftet. Dann weitere Journalisten, 50.000 bis 60.000 Leute wurden verhaftet, die meisten in den ersten Monaten.
Ich sage es noch einmal. Wir werden diese Leute bis in den letzten Winkel verfolgen.
Wir verlangen von ihm, dass er alle Journalisten, Oppositionellen freilässt. Wenn er das gemacht hat, dann kann er sich gern noch mal melden mit dem Wunsch, hier zu reden. Vorher nicht.
Ich bezeichne das als eine Art Machtvergiftung. Je mehr Macht er anhäufte, desto toxischer wirkte diese Macht auf ihn. Dieses Gift hat übrigens nicht nur von ihm, sondern von der ganzen Türkei Besitz ergriffen.
Der eine Gipfelgast prügelt in Scherzvideos selbst auf seine Widersacher ein, der Präsident der USA. Der andere lässt auf kurdische Demonstranten bei einer Demonstration in Washington einschlagen. Es handelt sich um den türkischen Präsidenten Erdogan, dessen prügelnde Leibwächter zwar nicht mit zum G20-Gipfel nach Hamburg reisen dürfen, dafür aber kommen andere. 60 Sicherheitsleute, 5 Minister insgesamt, eine 250-köpfige Delegation. Erdogan mag es gerne groß. Nach dem Putschversuch vom 15. auf den 16. Juli 2016, bei dem 300 Menschen ums Leben kamen, ist die Türkei kaum wiederzuerkennen. Erdogan festigte seine Macht, indem er ein Präsidialsystem einführte, 130.000 Menschen aus dem Staatsdienst entließ und 50.000 mal eben ins Gefängnis sperrte. Den bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg dürfte er dazu nutzen, um internationale Solidarität zu fordern im Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Gülen-Bewegung. Und sonst? Es ist zu befürchten, dass er Ärger mitbringt, nicht nur in Gestalt seiner Bodyguards. Und er ist nicht der einzige unliebsame Gast. Reizende Gestalten des Weltgeschehens hat sie der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz kürzlich genannt. Dazu 27 angemeldete Demonstrationen, vielleicht 100.000 Gipfelgegner, vielleicht auch deutlich weniger, jede Menge gewaltbereite Demonstranten und zwischen allen 20.000 Polizisten aus ganz Deutschland, Dänemark, Österreich und den Niederlanden. 153 Polizeihunde und 62 Pferde. Ein tierisches Aufgebot. Mittendrin Präsident Erdogan. Christian Buttgereit über den Sultan in Hamburg.
Bescheiden wird der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in Hamburg nicht auftreten. In Diplomatenkreisen heißt es, Erdogan wolle mit einer 250-köpfigen Delegation anreisen. Seine Entourage ist damit mehr als dreimal so groß wie die des französischen Präsidenten Macron. Darunter 5 Minister und 60 Sicherheitsleute. Nicht in Hamburg dabei sein werden die 12 Leibwächter, die bei Erdogans Besuch in Washington im Mai kurdische Demonstranten verprügelten. Gegen sie wurde in den USA Haftbefehl erlassen. Auf der aktuellen Liste der Delegation tauchen ihre Namen nicht mehr auf, heißt es aus deutschen Behördenkreisen. Der Vorfall in Washington ist aber eher ein kleines Problem zwischen der Türkei und den USA. Wenn sich US-Präsident Trump und Erdogan in Hamburg über den Weg laufen, werden sie vermutlich eher über den Terrorismus streiten. Für Erdogan dürfte internationale Solidarität im Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Gülen-Bewegung das wichtigste Anliegen bei diesem G20-Gipfel sein.
Terrorbekämpfung ist kein lokales Unterfangen. Terrorbekämpfung kann nur im internationalen Konsens erfolgreich sein. Wenn wir diesen Kampf global führen, dann müsst ihr jene, die uns gehören, schleunigst an uns übergeben. Tut ihr es, ist es gut. Doch tut ihr es nicht, dann tut uns leid, machen wir es euch gleich.
Gemeint ist die Auslieferung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen, den Erdogan für den Putschversuch im vergangenen Sommer verantwortlich macht. Außerdem ärgert sich die Türkei über Deutschland. Zum einen, weil putschverdächtige Militärs dort Asyl genießen, zum anderen, weil vermeintliche PKK-Mitglieder nicht ausgeliefert werden. Ein weiteres heißes Eisen sind die amerikanischen Waffenlieferungen an kurdische Rebellen in Nordsyrien. Die USA sehen in den YPG-Milizen Verbündete, für die Türkei sind es Terroristen. Erdogan befürchtet, Waffen, die an die YPG geliefert werden, könnten in die Hände der PKK geraten. Sollten die syrischen Kurden als Lohn für ihre Dienste Gebietsansprüche stellen, werde die Türkei das nicht akzeptieren.
Wir werden nicht akzeptieren, dass in Nordsyrien an unserer Grenze Terroristen einen eigenen Staat gründen.
Ähnlich beunruhigend für Erdogan ist die Ankündigung nordirakischer Kurden, über ihre Unabhängigkeit abzustimmen. In der Flüchtlingspolitik spielt die Türkei nach wie vor eine zentrale Rolle. Der Flüchtlingspakt mit der EU hat sich eingespielt, sodass Beobachter hier keine neuen Konflikte erwarten. Spannender dürfte es beim Klimaschutz werden, nachdem die USA angekündigt hatten, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen. Zwar hat die Türkei das Abkommen unterzeichnet, aber noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Kritiker sprechen deshalb von bewusstem Verzögern und Taktieren. Derweil verfeuert die Türkei weiterhin selbstgeförderte Kohle, setzt gleichzeitig auf erneuerbare Energien, baut aber auch die ersten Atomkraftwerke des Landes. Ursprünglich wollte Erdogan den Besuch in Hamburg auch nutzen, um zu seinen Anhängern in Deutschland zu sprechen. Nachdem die Bundesregierung das untersagt hat, mag es den türkischen Präsidenten trösten, dass er zumindest eine so große Delegation um sich hat.
Und das kommt einer Machtdemonstration gleich. Darum geht es dem türkischen Präsidenten, der neben dem Präsidialamt auch noch den Parteichef und Ministerpräsidenten gibt. Eine Machtkonzentration an der Spitze eines diktatorischen Staates, legitimiert durch den Putschversuch im vergangenen Jahr, für den die Regierung Erdogan den im Exil lebenden Prediger Gülen verantwortlich macht. Erdogans Losung, wer nicht für uns ist, ist gegen uns und wird bestraft, auch wer noch so leise und noch so kritisch leise seine Stimme erhebt. Umso erstaunlicher ist die Initiative des Chefs der Oppositionspartei CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Er hat den Marsch der Gerechtigkeit ins Leben gerufen, läuft 450 Kilometer von Ankara nach Istanbul, mit ihm geschätzte 20.000 Menschen. Katharina Willinger ist unsere Korrespondentin im Studio in Istanbul. Frau Willinger, Sie sind ein Stück mit den Menschen mitgegangen, die sich am 15. Juni bereits auf den Weg gemacht haben. Was sind das für Leute, die sich offensiv gegen Erdogans Politik stellen?
Na, das waren vor allem am Anfang CHP-Mitglieder, also Mitglieder der größten Oppositionspartei in der Türkei. Als ich dort war, waren da allerdings schon ganz viele verschiedene Leute unterwegs. Also ich habe dort Schüler getroffen, ich habe Rentner gesehen, auch Leute, die sagen, sie hätten mit Politik eigentlich gar nichts am Hut, also sie gehörten nicht einer Partei an. Zum Beispiel habe ich mich mit einer älteren Dame unterhalten, etwa um die 75, die meinte, sie sei nur wegen ihre Enkelkinder hier, und zwar möchte sie, dass die Enkelkinder in einem friedlichen Land aufwachsen, ohne Angst und eben mit guten Zukunftsaussichten, die sie damals auch hatte und die sie jetzt nicht mehr sieht. Es sind aber auch Menschen dort, die sehr konkrete Forderungen haben. Ich habe zum Beispiel eine junge Frau getroffen, die gesagt hat, dass ihr Bruder im Gefängnis sitzt seit dem Putschversuch im letzten Jahr. Sie hält ihn für unschuldig. Sie sagt, er hat mit dem Putschversuch nichts zu tun. Er war Schüler an einer Militärakademie. Und da kommen auf diesem Marsch jetzt also die unterschiedlichsten Leute zusammen, die aber alle eine Forderung haben, nämlich Besserung der politischen Situation in der Türkei.
Erdogan hat Kemal Kılıçdaroğlu schon gedroht mit den Worten, er solle sich nicht wundern, wenn die Justiz sich demnächst bei ihm melden würde, was den 68-Jährigen aber offensichtlich nicht davon abhält, in der größten Hitze weiterzulaufen und seinen Protest zu zeigen. Ist dieser Marsch eigentlich mehr als Folklore, vielleicht sogar ein Zeichen der Hoffnung, dass die Gegner von Erdogan sich vereinen könnten und zum anschwellenden Boxgesang werden?
Also tatsächlich wurde Kemal Kılıçdaroğlu ja am Anfang sogar von sehr vielen belächelt, also nicht nur von Regierungsanhängern, sondern auch von Oppositionellen, weil jetzt hat er so lange nichts gemacht, trotz seiner Rolle als Chef eben der größten Oppositionspartei im Land. Er hat damals ja selbst sogar für die Aufhebung der Immunität der Abgeordneten im Parlament gestimmt, und jetzt steht er da plötzlich an der Spitze des Protestmarschs, der wird immer größer, mittlerweile sind das ja über 10.000 Menschen für Sonntag. Da soll die Abschlusskundgebung stattfinden. Da erwartet die CHP nach eigenen Angaben sogar 1 Million Menschen. Das hat man sich alles nicht vorstellen können. Und die große Frage ist jetzt, was kommt denn danach? Was passiert denn am Sonntag? Lässt die Regierung jetzt plötzlich Häftlinge frei? Ich persönlich glaube das nicht. Und Als ich vor einigen Tagen auf dem Marsch unterwegs war, da konnte ich Kemal Kılıçdaroğlu auch zum Interview treffen und habe ihn genau danach gefragt, also was er sich denn erhofft. Und er meinte, ihm sei es jetzt erstmal wichtig, ein Zeichen zu setzen, nämlich für alle Menschen, die eben nicht mit der Situation im Land zufrieden sind und die Angst hätten und wenig Hoffnung. Ob jetzt allerdings die CHP die Partei sein wird, die daran dauerhaft etwas ändern kann, daran, da bin ich eher skeptisch.
Wie sich die Türkei ein Jahr nach dem Putschversuch vom 15. auf den 16. Juli entwickelt hat und in welche Richtung, das steht im Fokus der heutigen Tagsendung. Frau Willinger, Sie leben in diesem Land seit anderthalb Jahren. Welches ist die größte Veränderung, die Sie ganz persönlich wahrnehmen?
Also was mir seit circa einem halben Jahr sehr erschreckend aufgefallen ist, dass beispielsweise einer meiner Lieblingsstraßen in Istanbul, das ist im Viertel Galata in der Altstadt, die ist so erschreckend leer geworden. Das war so eine lebendige Stadt voller Cafés. Es gab viele kleine Läden, Handwerkerläden, Kunstateliers. Und da stehen jetzt wirklich 60-70% der Läden leer. Also die sind zum Verkauf, die sind zum Vermieten. Die Leute haben quasi aufgeben müssen, weil die Wirtschaft eben so schwach ist, weil der Tourismus zurückgegangen ist. Und da merke ich und spüre ich auch in meiner Nachbarschaft so eine Art von Resignation. So, wie geht's jetzt für uns weiter? Was machen wir hier? Und haben wir überhaupt noch eine Hoffnung auf eine Zukunft in diesem Land? Und das erschreckt mich natürlich persönlich.
Bis heute ist umstritten, was genau eigentlich am 15. Juli 2016 in der Türkei passierte. Der Prediger Gülen soll aus seinem US-Exil den Putsch zu verantworten haben. Über 220 Männern wird derzeit der Prozess gemacht. Sie sollen den Putsch gegen Erdogan angeführt haben. Aber was soll eigentlich dabei herauskommen?
Ja, diesen Prozessen muss man sagen, den wird natürlich mit Spannung entgegengeschaut. Das sind auch sehr viele Skeptiker dabei, die sagen, ja, wie sollen denn diese Ermittlungen überhaupt, diese Anklageschriften ausschauen, wie sollen die lauten? Es gibt ja auch immer noch Stimmen, vor allem im Militär, die sagen, die waren Drahtzieher, die wurden gar nicht gefunden bislang, die sind noch unterwegs. Dass dieser Putsch von der Gülen-Bewegung ausgegangen ist, da sind sich in der Türkei die meisten Menschen einig, also das sehen sowohl die Regierungsanhänger, die AKP-Partei und auch die Oppositionellen so, dass das von Gülen gelenkt wurde. Ob jetzt allerdings genau die Drahtzieher auch vor Gericht sitzen und die Richtigen sozusagen bestraft werden, da sind viele Menschen momentan noch skeptisch.
Katharina Willinger aus dem ARD-Studio in Istanbul, ich danke Ihnen. Einer, der in der Türkei vor Gericht steht, ist der Schriftsteller Ahmet Altan. Die Anklage gegen ihn ist lächerlich. Er kennt Leute, die Leute kennen, die den Putsch begangen haben sollen. Altan, der auch Chefredakteur der mittlerweile nicht mehr existierenden Zeitung Taraf gewesen ist, hat eine Gegenanklage verfasst, ein Plädoyer, das zu einem beeindruckenden Dokument der Zeitgeschichte geworden ist. Abgedruckt wurde eine gekürzte Version im Tagesspiegel vom 25. Juni. Wir zitieren in Teilen daraus.
Euer Ehren, diese bemitleidenswerte Anklage, der es nicht nur an Intelligenz, sondern auch an Respekt vor dem Gesetz mangelt, steht auf viel zu schwachen Füßen, um die lebenslängliche Freiheitsstrafe zu begründen, die sie fordert, und verdient daher eigentlich keine ernsthafte Auseinandersetzung meinerseits. Was wirft der Staatsanwalt mir vor? Abgesehen von einigen Zeitungsartikeln, die ich geschrieben habe, und einem einzigen Fernsehauftritt, basiert der Putschvorwurf gegen mich auf folgendem Satz. Ich würde Leute kennen, die angeblich Leute kennen, die angeblich den Putsch vom 15. Juli 2016 begangen haben. Die erste Frage, die sich mir stellt, inwiefern ist das Kennen anderer Leute ein Beweis für die Teilnahme an einem Verbrechen? Wenn man einen Verbrecher kennt, macht das einen dann automatisch zum Mittäter? Muss man die Tat nicht selbst begangen oder aktiv an ihr teilgenommen haben, um sich als Täter strafbar zu machen? Müsste die Staatsanwaltschaft eine solche Teilnahme nicht beweisen können? Natürlich müsste sie das. Gibt es Beweise dafür? Nein, natürlich nicht. Die Anklage basiert ausschließlich auf demagogischen Lügen. Was wird mir vorgeworfen? Mittäterschaft an einem militärischen Putsch. Wann fand der statt? Am 15. Juli 2016. Wann beendete ich meine journalistische Tätigkeit? Im Jahr 2012. Können Artikel, die 4 Jahre vor der Tat veröffentlicht wurden, eine Mittäterschaft an einem Staatsstreich begründen? Zu keiner Zeit hat Taraf wiederholt wohlwollende Artikel über eine terroristische Organisation veröffentlicht. Aber selbst wenn wir es getan hätten, wäre es nicht strafbar gewesen.
Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der Schriftsteller Ahmet Altan und sein Plädoyer. Auch er vermutlich ein Terrorist im erdoganschen Sinne. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Ähnlich wie beim Verhältnis der Türkei zur Europäischen Union verschlechtern sich systematisch auch die Beziehungen Ankaras zur NATO. Der jüngste Fall ist der Abzug der Bundeswehr vom türkischen Militärstützpunkt İncirlik. Die Truppen werden nach Jordanien verlegt, weil offenbar die Beziehungen zum nicht verbündeten Jordanien besser sind als zum NATO-verbündeten Türkei. Und auch mit den USA hat die Türkei derzeit ihre Probleme und wirft dem amerikanischen NATO-Verbündeten vor, er unterstütze Terroristen. Da sind sie wieder. Alles Terroristen, überall. Aus Istanbul, Christian Buttgereit.
Ein Austritt der Türkei aus der NATO war weder ein Thema, als das Militär mehrfach die Macht an sich riss, noch als islamisch-konservative Regierungen das Ruder übernahmen. Bis Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erstmals öffentlich die türkische NATO-Mitgliedschaft in Frage stellte. An die USA gewandt, sagte Erdogan:
Wir bilden gemeinsam die NATO, aber sie wollen mit Terroristen zusammenarbeiten. Was für ein Bündnis ist das? In diesem Fall müssen wir unsere NATO-Mitgliedschaft mit neuen Augen sehen.
Während die NATO jahrelang die Türkei bedrängte, sich endlich am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat zu beteiligen, wirft die Türkei nun dem NATO-Partner USA vor, in Nordsyrien selbst gemeinsame Sache mit Terroristen zu machen. Gemeint sind die Waffenlieferungen der Amerikaner an die Kurdenmiliz YPG. Das widerspräche den NATO-Statuten, beklagt sich Erdogan. Und es bliebe ja nicht nur bei den Waffen, sagt Vizepremier Nurettin Canikli.
PKK-Mitglieder, nach denen in der Türkei gefahndet wird, kämpfen in Syrien in YPG-Uniformen. Dabei treten sie auch noch gemeinsam mit Vertretern der USA und anderer Verbündeter auf. Das geht überhaupt nicht.
Die Kurden sollen eine zentrale Rolle bei der Rückeroberung der IS-Hochburg Raqqa spielen. Doch die Türkei befürchtet, dass Waffen, die an die YPG geliefert werden, früher oder später in die Hände der als Terrororganisation verbotenen türkisch-kurdischen PKK gelangen und eines Tages gegen türkische Sicherheitskräfte gerichtet werden. Ministerpräsident Binali Yildirim.
Die Türkei und die USA sind innerhalb der NATO wichtige Verbündete. Deshalb können wir nicht hinnehmen, wenn die USA meinen, sie müssten sich zwischen einem strategischen Partner und einer Terrororganisation entscheiden.
In der Nacht zum Mittwoch beschoss die türkische Armee Stellungen der kurdischen YPG im Norden Syriens. Nach eigenen Angaben reagierte sie damit auf einen Angriff von YPG-Kämpfern auf von der Türkei unterstützte Rebellen der Freien Syrischen Armee. Das Verhältnis zur NATO leidet auch unter dem gescheiterten Militärputsch im vergangenen Sommer. Die anschließende Entlassungs- und Verhaftungswelle traf große Teile der Armee. So wurde etwa mehr als die Hälfte aller türkischen Kampfpiloten und etwa ein Drittel des Generalstabs entlassen. Die Türkei beorderte mehr als 100 erfahrene Offiziere aus den Hauptquartieren der NATO zurück oder suspendierte sie gleich. Zwar wurden die Stellen neu besetzt, doch NATO-Partner beklagen unter anderem die schlechten Englischkenntnisse der Nachrücker. Ranghohe NATO-Diplomaten äußerten deshalb Zweifel an den operationellen Fähigkeiten der türkischen Streitkräfte. Die Regierung in Ankara regt sich hingegen darüber auf, dass NATO-Staaten desertierten türkischen Soldaten Schutz gewähren, so wie etwa Deutschland. Im Gegenzug verweigerte die Türkei Bundestagsabgeordneten, die deutschen Soldaten auf der Luftwaffenbasis İncirlik zu besuchen. İncirlik in der Südtürkei ist zwar eine türkische Basis, wird aber seit Jahrzehnten von der NATO genutzt, aber bald eben nicht mehr von der Bundesluftwaffe. So die deutsche Entscheidung. Und wofür entscheidet sich die Türkei? Präsident Erdogan sucht demonstrativ die Nähe zum russischen Präsidenten Putin. Dass die Türkei neue Raketensysteme nicht etwa von einem NATO-Partner, sondern ausgerechnet aus Russland kauft, hat im Bündnis Kopfschütteln ausgelöst und dürfte einer der Gründe sein, warum die Türkei nicht Gastgeber des nächsten NATO-Gipfels sein wird.
Und das alles sagt einiges über das deutsch-türkische Verhältnis aus. Was sagt es aber über das Verhältnis der Türkei eigentlich zur NATO aus? Legt die Türkei möglicherweise keinen Wert mehr auf die Zugehörigkeit der NATO? Harald Kujat, Ex-Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Abend.
Ich grüße Sie. Hallo.
Fangen wir mal mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung an. Nützt der Türkei eigentlich die Mitgliedschaft in der NATO?
Ja, letzten Endes sehr. Die Türkei ist in ihrer Sicherheit natürlich auf die Verbündeten angewiesen. Man weiß ja nie, wie die Dinge sich entwickeln, gerade in diesem Raum. Also die Türkei setzt nach wie vor auf den Schutz ihrer Verbündeten.
Und nützt der NATO eigentlich die Mitgliedschaft der Türkei?
Naja, die Türkei war immer ein schwieriger Verbündeter. Die Türkei hat immer an erster Stelle ihre eigenen Interessen gesehen und hat sich häufig über die Interessen ihrer Verbündeten hinweggesetzt. Ein klassisches Beispiel dafür ist das Verhalten vor dem Zweiten Irakkrieg im März 2003, wo sie den Amerikanern den Zugang in den Irak über die Türkei verweigert hat. Aber es gibt auch andere Beispiele. Also ich denke, wir müssen versuchen, die Türkei natürlich weiter zu beeinflussen, sicherheitspolitisch im Rahmen der NATO, aber wir dürfen uns auch nicht vor den Karren der Türkei spannen lassen, die ganz andere Ziele verfolgt als die NATO insgesamt.
Der Türkei wird ja auch immer wieder mit dem Ausschluss aus der NATO gedroht. Es gibt den Nordatlantischen Vertrag von 1949, da habe ich ein bisschen nachgelesen, der einen Ausschluss aus der NATO nicht vorsieht. Also das bedeutet, drohen ist einfach nur dämlich.
Nein, diese Diskussion gibt es, glaube ich, auch nur in Deutschland. Diese Möglichkeit besteht einfach nicht. Es gibt nur den freiwilligen Austritt aus der NATO und das wird die Türkei nicht tun.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, muss man weiterhin mit der Türkei zusammenarbeiten, auch weil sie geostrategisch so wichtig ist, was im Übrigen auch schon seit Jahrzehnten mantramäßig gepredigt wird.
Ja, da bin ich anderer Auffassung. Die Türkei war wichtig in Zeiten des Kalten Krieges, aber inzwischen haben sich die Dinge verändert. Wir haben eine neue geostrategische Lage. Beispielsweise sind Rumänien und Bulgarien nun an der Südostflanke Mitglieder der NATO. Sie sind nicht mehr Warschauer Paktmitgliedstaaten. Heute wird dann vermehrt argumentiert, die Türkei sei geostrategisch wichtig im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Da müssen wir aber feststellen, dass die Türkei gerade ihre bevorzugte Lage dazu genutzt hat, um diesen internationalen Terrorismus zu unterstützen. Mhm. Also die Frage ist immer, was macht man aus einer besonderen geostrategischen Lage? Man kann sie zum Vorteil der Verbündeten einsetzen, man kann sie aber auch zum Nachteil der Verbündeten einsetzen. Und Letzteres hat die Türkei in den letzten Jahren zumindest seit 2011 gemacht.
Und zum Nachteil ist sicherlich auch die Tatsache, dass der türkische NATO-Schutzpunkt in Çelik, einer der wichtigsten für Luftangriffe auf die IS-Stellungen in Syrien und dem Irak, nicht mehr mit 240 Bundeswehrsoldaten bestückt sein soll, die sich nämlich mit Aufklärungstornados an der Bekämpfung des IS beteiligen sollten. Die werden jetzt nach Jordanien verlegt. Was denken Sie darüber? Ist dieser Abzug nicht auch ein bisschen problematisch, weil man damit ein Stück Kontrolle aufgibt?
Nein, wir haben ja durch die Stationierung deutscher Soldaten in Incirlik keine Kontrolle über die Türkei. Ich würde eher sagen, umgekehrt, die Türkei hat damit ein Druckmittel in der Hand uns gegenüber. Natürlich ist dieser Standort von großem Vorteil. Er bedeutet kurze Flugzeiten und damit längere Einsätze über den Zielen, über den Aufklärungszielen. Und er ist auch deshalb von Vorteil, weil er nämlich auf die NATO-Standards eingerichtet ist, mit allen Unterstützungsmöglichkeiten. Aber wir dürfen uns auch nicht von der Türkei erpressen lassen. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt Alternativen, die sind vielleicht etwas schwieriger, etwas aufwendiger zu betreiben. Aber ich persönlich bin davon ausgegangen, dass die Türkei irgendwann, und zwar in baldiger Zukunft, uns selbst den Stuhl vor die Tür setzen würde. Also wir sind gerade noch rechtzeitig, meine ich, da rausgegangen. Es war überfällig. Ich bin auch der Meinung, vielleicht darf ich das noch anfügen, es wird nicht lange dauern, dann wird die Türkei die gleichen Schwierigkeiten in Konya machen, von wo aus ja die NATO-AWACS-Flugzeuge eingesetzt werden, mit einem großen deutschen Anteil, etwa ein Drittel der Besatzung sind Deutsche. Und dann werden wir wieder in der Situation sein, reagieren zu müssen.
Herr Kuyat, noch ganz kurz, Sie haben gerade eben gesagt, es gibt Alternativen. Da haben Sie mich neugierig gemacht. Welche gäbe es denn da?
Naja, wir gehen ja nach Jordanien. Wir hätten auch nach Zypern sicherlich gehen können. Also es gibt schon Alternativen. Außerdem muss man auch ehrlicherweise sagen, so gewaltig ist unser deutscher Beitrag ja nicht. Es gibt Staaten, die über leistungsfähigere, modernere Aufklärungsmittel verfügen als wir. Unser Beitrag sichert uns politischen Einfluss in der Sache, aber er ist nicht kriegsentscheidend.
Harald Kujat, Ex-Generalinspekteur der Bundeswehr, ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, haben Sie herzlichen Dank. Wieso ist das Kennen anderer Leute eigentlich ein Beweis für die Teilnahme an einem Verbrechen? Diese Frage stellt der Schriftsteller und ehemalige Chefredakteur der mittlerweile eingestellten Zeitung Taraf, Ahmet Altan. Er steht in der Türkei vor Gericht. Hier ein Auszug aus seinem eigenen Plädoyer.
Ein weiterer Satz von mir, der seinen Weg in die Anklage gefunden hat, lautet: Gerechte Menschen können einen Kampf sogar gewinnen, wenn sie im Gefängnis sitzen. Ungerechte Menschen werden sogar aus einem Palast heraus verlieren. Da er diesen Satz gegen mich verwendet, muss der Staatsanwalt ihn für rechtswidrig erachten. Was hat der Staatsanwalt gegen diese Aussage? Glaubt er, dass die Gerechten nicht gewinnen können und die Ungerechten nicht verlieren dürfen? Was für ein Chaos! Wegen eines Gesprächs, das Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit verteidigt, werden wir unter Anklage gestellt. Schamlos behaupten sie, den Rechtsstaat zu verteidigen sei ein Aufruf zum Putsch. Eigentlich möchte der Staatsanwalt sagen, von jetzt an werden wir jeden, der den Rechtsstaat schützt, einsperren. Bravo, sperrt sie alle ein, das ist eure Zeit. Aber Zeiten ändern sich. Zeiten ändern sich immer. Dieses Land wird mit einer wirtschaftlichen Katastrophe dafür bezahlen, dass es sich von den europäischen Werten distanziert. Die Arbeitslosigkeit, die Inflation, die Hilflosigkeit und das Hungern werden nur noch schlimmer werden. Kann eine Regierung unter solchen Bedingungen an der Macht bleiben? Es wird sich zeigen, dass sie das nicht tun wird, dass sie das nicht kann. Uns zu inhaftieren und Anklagen voller Lügen zu verfassen, wird nicht reichen, um diese Regierung zu retten. Als diese Regierung die Türkei angezündet hat, hat sie dabei selbst Feuer gefangen.
Nachzulesen ist dieses Dokument der Zeitgeschichte in der Ausgabe des Berliner Tagesspiegel vom 25. Juni dieses Jahres. Alles Terroristen, Erdogans neues Reich, Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Neben Ahmet Altan, von dem wir eben Auszüge aus seinem Plädoyer, aus seiner Gegenrede gehört haben, wird auch die Autorin Asli Erdogan als Terroristin verunglimpft. Altan und Asli Erdogan kennen sich, was an sich schon ein Grund ist, jemanden zu verfolgen und zu verhaften. Asli Erdogan saß 132 Tage in einem Istanbuler Frauengefängnis wegen angeblicher Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der PKK. Seit Dezember ist sie unter Auflagen zwar wieder auf freiem Fuß, doch steht sie wegen staatsgefährdender Umtriebe unter Anklage und wartet auf die Fortführung ihres Prozesses. Ihr droht lebenslange Haft. Sie ist eine der wichtigsten zeitgenössischen Schriftstellerinnen der Türkei und ihren persönlichen Erlebnissen in der Putschnacht hat sie in ihrem neuesten Buch, das zunächst in Frankreich erscheint, 3 Kapitel gewidmet. Christian Buttgereit hat sie getroffen.
I was out actually on the streets and I was among the first group that left the.
Ich war unter den Ersten, die ihre Wohnungen verließen, um auf die Straße zu gehen. Das war gegen 9 Uhr abends. Ich bin dann mit einer Gruppe von AKP-Leuten in den Stadtteil Habiye gelaufen. Dort geriet ich in ein Feuergefecht zwischen der Polizei und der Armee. Es waren Scharfschützen im Einsatz. Ich meine, 5 Leute wurden erschossen. Ich habe mich dort 3 bis 4 Stunden versteckt und einmal haben die Scharfschützen auch auf mich geschossen. Ich wollte das Schicksal ja nicht herausfordern, aber dann stieß ich auf diese Gruppe von religiösen Leuten. Sie waren nicht nett zu mir, aber unter ihnen war eine Frau, die völlig unter Schock stand, weil direkt neben ihr ein Mann erschossen worden war. Nachdem ich mit ihr gesprochen hatte, konnte ich nicht einfach gehen. Und somit war ich unter die AKP-Unterstützer geraten. Aber sie waren zu diesem Zeitpunkt ja auch die Opfer.
Ja, ich war mit der AKP-Crowd, fighting for them, but. Yeah, they were the victims that time. I went out to street to support the democracy against the coup.
Ich bin auf die Straße gegangen, um die Demokratie gegen die Putschisten zu verteidigen. Aber als wir auf dem Boden lagen, weil wir beschossen wurden, haben die Leute um mich herum, etwa 300 Mann, Allahu Akbar gerufen und wir werden euch kriegen, wir werden euch töten.
They were shouting Allahu Akbar, Allahu Akbar. And,
mir wurde auf schreckliche Weise klar, dass ich mich mit keiner der beiden Seiten identifizieren konnte.
So horrible, I, neither side I could identify with.
Islam, Islam, Islam,
I thought I would go crazy if I had to take another night like that.
Ich dachte, noch so eine Nacht und ich werde verrückt. Ich kann immer noch nicht glauben, was in der Türkei passiert ist. Von einem Tag auf den anderen bricht alles zusammen. Als morgens klar war, dass der Aufstand gescheitert ist, kamen große Menschenmengen auf die Straßen und forderten Rache. Ich war eine Frau und ich war alleine auf dem Weg nach Hause und ich hatte große Angst, gelyncht zu werden. Es war 5 Uhr morgens und es waren nur Männer unterwegs und die Flugzeuge donnerten immer noch über meinen Kopf und machten einen Höllenlärm. Ich wurde einen Monat nach dem Putsch verhaftet. Die Atmosphäre nach dem Putsch hat das ermöglicht. Mein Name stand seit 5 Jahren im Impressum der pro-kurdischen Zeitung Özgür Gündem. Wenn es irgendeinen Grund gegeben hätte, mich zu verhaften, hätten sie das all die 5 Jahre tun können. Es war also diese Atmosphäre und mit mir hatte eine Art Kettenreaktion begonnen. 2 Wochen später wurde Ahmet Altan verhaftet, dann weitere Journalisten. 50.000 bis 60.000 Leute wurden verhaftet, die meisten in den ersten Monaten. Meine Inhaftierung war der Auftakt.
I was the opening. The prelude was my arrest.
Asli Erdogan kann noch lachen. In Kürze wird ihr Prozess fortgeführt und es droht ihr eine lebenslange Haftstrafe. Vor fast einem Jahr scheiterte der Putsch gegen Präsident Erdogan. Bis heute ist unklar, wer dahinter steckt, wer die Drahtzieher sein könnten. Laut Präsident Erdogan ordnete der Prediger Gülen aus seinem Exil in den USA den Putsch an. Seine Gefolgsleute im Militär hätten dann versucht, gewaltsam die Macht im Land zu übernehmen, seien dann aber am Widerstand des Volkes gescheitert. Eine Wahrheit, die bezweifelt wird von denen, die von einem Inszenierungstheater sprechen, was wiederum die Regierung in Raserei verfallen lässt. Seitdem ist vieles anders in Erdogans Reich geworden, auch für die in der Türkei aktiven deutschen politischen Stiftungen. Christian Brakel, Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ihr Namensschild in Istanbul an der Tür entfernt, um nicht von einem pöbelnden Mob überrannt zu werden. Ihr wird vorgeworfen, sie betreibe subversive Arbeit, gelenkt vom deutschen Geheimdienst. Was wird Ihnen vorgeworfen, Herr Brakel?
Ach, die Vorwürfe sind eigentlich seit Jahren immer die gleichen. Das kommt und das geht. Jetzt vor dem Verfassungsreferendum war das ein bisschen mehr. Das richtet sich dann auch immer gegen alle politischen Stiftungen mit sehr ähnlichen Vorwürfen. Also man würde die PKK unterstützen, man würde die Gülen-Bewegung unterstützen und eigentlich nur daran interessiert sein, der Türkei zu schaden. Das sind natürlich alles Vorwürfe, die ohne Hand und Fuß sind.
Wie äußern sich diese Verleumdungen und Unwahrheiten? Wie erfahren Sie davon?
Also es hat jetzt vor allen Dingen in den Monaten vor dem Referendum eine sehr intensive Pressekampagne gegeben in regierungsnahen Sendern und regierungsnahen Zeitungen vor allen Dingen. Also das kriegt man schon mit, wenn man die Medien dort studiert.
Sie haben selbst über die PKK geschrieben und damit eine sehr dezidierte Haltung eingenommen und auch deutlich gemacht. So haben Sie es formuliert, dass die PKK keine harmlose Balletttruppe sei, so wie es in Deutschland manchmal dargestellt werde. Liest das niemand von denen, die Sie beschuldigen?
Nee, also das liest niemand, weil die Leute, die das so machen, die machen das ja auch wahrscheinlich einfach mal so aufs Geradewohl, beziehungsweise zum Teil auf politische Anweisung. Das Interessante ist ja, also wir führen ja, aber nicht nur ich, sondern die anderen Stiftungsvertreter auch, ja, politische Gespräche in Ankara regelmäßig, also mit Mitgliedern der Regierung, mit Ministern, aber eben auch mit Parteimitgliedern der AKP, mit Abgeordneten. Und da gab es noch nie solche Vorwürfe. Also das zeigt ja, dass da eigentlich auch niemand so richtig dran glaubt, der wirklich im politischen Geschäft verhaftet ist. Das sind halt also wirklich Sachen, die man der Bevölkerung vorwirft, um da sein Mütchen zu kühlen bzw. die Stimmung anzuheizen.
Aber wie wehren Sie sich dagegen? Gibt es eine Möglichkeit, eben einen regierungsnahen Vertreter anzusprechen, zum Gespräch zu bitten, wenn Sie sagen, Sie sind da in Ankara häufig mit Regierungsvertretern im Gespräch? Die könnten ja vielleicht dazu Stellung beziehen oder ist das gar nicht möglich?
Also man kann das natürlich machen, man kann das ansprechen und es gibt dann auch Leute, die sagen, ja, also das finden sie auch nicht richtig und sie gucken sich das an. Aber sie müssen sich das so vorstellen, aktuell ist es in der AKP so, es gibt 2 Parteien. Es gibt einmal die Partei, die wirklich Erdogan ja ideologisch ergeben ist, die also wirklich auch all das glaubt, was dort eben nach außen gepumpt wird, dass der Präsident all das tut, um das Land vor Schaden zu bewahren. Und dann gibt es die andere Fraktion, die das nicht glaubt, die aber weiß, dass sie aktuell, wenn sie keinen Schaden nehmen will, dass sie gut daran tut, die offizielle Meinung weiter nach außen zu vertreten. Das bedeutet, es gibt relativ wenig Leute, die Einfluss auf diese Dinge haben und die dann auch noch gewillt wären, sich gegen eben zum Beispiel einen dieser öffentlichen Sender, der zum Beispiel in der Hand von Erdogans Schwiegersohn ist, zu stellen, weil das bedeutet natürlich auch immer selber, sich zum Ziel zu machen.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, halten Sie so ein bisschen den Ball flach, weil Sie sagen, das kennen wir alles schon, das haben wir schon häufiger erlebt, da ist so ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten möglicherweise. So nehme ich das zumindest wahr, das, was Sie sagen. Juristisch gesehen ist das mal ganz vorsichtig formuliert üble Nachrede. Dagegen könnten Sie juristisch vorgehen. Tun Sie das nicht, weil Sie nicht mehr an den türkischen Rechtsstaat glauben?
Also es hat in der Vergangenheit immer mal wieder auch juristische Auseinandersetzungen gegeben, an denen verschiedene deutsche Institutionen beteiligt waren. In der Regel haben die Stiftungen die alle gewonnen. Im Moment, in der aktuellen Lage, müssen Sie sich natürlich angucken. Es ist nicht so, dass man gar keine Richter mehr finden kann oder auch Staatsanwälte, die nicht durchaus auch Recht sprechen. Aber es kommt natürlich sehr darauf an, was für ein Verfahren das ist. Also wenn es ein nicht politisches Verfahren ist, dann haben Sie durchaus Aussichten darauf, dass es auch ein fairer Prozess sein kann. Aber wenn ein politisches Interesse dahinter steht, dann wird es sehr, sehr schwierig. Das Problem ist, dass viele Leute natürlich ausgetauscht wurden. Sehr viele Richter sind sehr, sehr jung, direkt aus der Uni gekommen. Sie sind sehr unsicher, haben auch im Prinzip keine Ahnung davon, was sie da eigentlich machen. Da wird es halt eben sehr schwierig, zu seinem Recht zu kommen.
Die Gründung der politischen Stiftung in der Nachkriegszeit war ja eine Reaktion auf die Erfahrungen der Zeit der Weimarer Republik und ihres Scheiterns. Heute ist natürlich Ihre Aufgabe, Vertreter einer politischen Kultur zu sein und eben, ich sag mal, mit Werten zu überzeugen, die diese Kultur auch ausmacht. Wie können Sie überhaupt noch Ihre Arbeit in der Türkei wahrnehmen und ausführen, wenn es um solche Werte geht?
Ich habe das ja vorhin schon geschildert. Also es ist einfach sehr schwierig, Entscheidungsträger zu finden. Also erstmal die zu einem Dialog bereit sind, der eben nicht nur hinter verschlossenen Türen stattfindet. Dazu finden sich schon noch Leute, aber gerade wenn es um die Öffentlichkeit geht, um Konferenzen oder Ähnliches, da wird es sehr schwierig, weil viele Leute Angst haben. Aber dann auch natürlich Leute zu finden, die nicht nur zu so einem Dialog kommen, sondern die dann auch noch etwas mitzuentscheiden haben. Denn die Entscheidungen sind in der Türkei jetzt eben sehr, sehr stark in der Hand des Präsidenten konzentriert, beziehungsweise einer kleinen Gruppe von Menschen. Da wird zum Beispiel der parlamentarische Dialog macht nicht mehr ganz so viel Sinn, wie das früher der Fall gewesen ist.
Das hört sich so ein bisschen an wie eine Politik der Entpolitisierung, die sich in der Türkei ausbreitet und vielleicht wie eine Krake das Land in ihren Armen hält und den Menschen die Luft zum Atmen nimmt. Wie nehmen Sie diese Stimmung wahr? Gibt es diese Entpolitisierung?
Es gibt diese Entpolitisierung in großen Teilen der Gesellschaft. Das hat ja auch schon früher gegeben. Das einfach also zum Teil eine Folge des Militärputzes aus den 80er Jahren, dass man zum Beispiel gerade bei jungen Menschen bewusst versucht hat, die von der Politik fernzuhalten. Das wirkt heute immer noch nach. Und dann haben wir aber natürlich große Teile der türkischen kritischen Zivilgesellschaft, die weiterhin Politik machen, aber die sich natürlich auch ganz genau überlegen, was die Grenzen sind und was sie eben machen können. Und das macht das Ganze sehr schwierig. Diese Grenzen sind nicht besonders klar, die sind sehr fließend. Also was heute noch in Ordnung ist und was die Regierung toleriert, das kann morgen schon verboten sein. Und das kreiert natürlich eine gewisse Atmosphäre der Angst und auch eine Atmosphäre, wo sich dann Organisationen überlegen, ob sie sich zurückziehen sollen, ob sie sich wirklich jetzt an ein sehr schwieriges Thema wie zum Beispiel die kurdische Frage wagen sollen oder ob sie dann eher bei weniger politischen Themen bleiben.
Christian Bracke, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Vielen Dank. Ahmet Altan verteidigt sich selbst, weil es sonst niemand tut. Der Schriftsteller und ehemalige Chefredakteur der mittlerweile eingestellten türkischen Zeitung Taraf steht vor Gericht wegen absoluter Nichtigkeiten. Hier kommt der nächste Auszug aus einem Plädoyer, das es nachzulesen gibt im Berliner Tagesspiegel vom 25. Juni 2017.
Was ist aus diesem Land bloß geworden, aus seinen Gesetzen und seiner Justiz? Zu sagen, dass eine Partei ihre Machtposition verlieren wird, reicht aus, als Mittäter an einem Putsch angeklagt zu werden. Wie können zwei Sätze eine Mittäterschaft begründen? Mittäterschaft verlangt doch ein gemeinsames Handeln. Gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen Worten und Taten? Haben die gesetzlosen Tyrannen diesen Punkt bereits erreicht? Wenn die Aussage, dass die AKP ihre Macht verlieren wird, schon als Teil eines Putsches betrachtet wird, was ist dann die Bombardierung des Parlaments? Steht das wirklich auf derselben Stufe? Der Staatsanwalt müsste diese Frage bejahen, nach seiner Argumentation. Um die schreckliche Situation, in der wir uns befinden, zu betonen, die Dimension des Chaos, des Desasters, dem sich die Justiz ausgesetzt sieht, muss ich es noch einmal wiederholen. Weil ich gesagt habe, dass die AKP ihre Macht verlieren wird, fordert der Staatsanwalt dreimal lebenslänglich für mich. Dies ist meine Antwort an ihn. Dein Gefängnis interessiert mich kein bisschen. Ich werde weiter die Wahrheit sagen. Du solltest aufhören, Dinge zu tun, bei denen du Angst hast, dass sich die Leute gegenseitig davon erzählen. Höre auf, unschuldige Menschen zu töten, sei nicht korrupt, höre auf zu stehlen und stoppe dieses Unrechtssystem. Es ist eine Schande für dieses Land und seine Justiz, dass wir im Gefängnis sitzen und hier vor Gericht stehen, nur weil wir unsere Gedanken formuliert und Kritik geäußert haben. Ich vertraue diesem Justizsystem nicht, einem System, das Menschen ohne Grund einsperrt und dessen Anklagen nur auf Lügen basieren. Daher stelle ich auch keine Anträge mehr. Danke für Ihre Zeit und Ihre Geduld.
Alles Terroristen, Erdogans neues Reich, das der Autokrat in eine gleichgeschaltete Despotie verwandeln will. Auch Angela Merkel wurde im Frühjahr als Unterstützerin des Terrorismus geschmäht. Danach der Satiriker Jan Böhmermann von Erdogan angezeigt. Der deutsche Journalist Deniz Yücel sitzt seit Monaten in Istanbul im Gefängnis. Dann kamen Nazi-Vergleiche und Drohungen, auch den Flüchtlingspakt aufzukündigen. Was für ein Partner, der da jetzt zum G20-Gipfel anreist. Der Konflikt mit der Türkei eskaliert immer weiter, doch Kanzlerin Merkel will es nicht zum Bruch kommen lassen. Warum eigentlich nicht? Andreas Reuter berichtet.
2 Jahre lang war Recep Tayyip Erdogan nicht mehr zu Besuch und seither hat er mächtig gegen Deutschland vom Leder gezogen, speziell gegen die Bundeskanzlerin.
Başta Merkel, o da ona sahip çıkıyor.
Merkel, nun benutzt du Nazi-Methoden gegen meine Brüder in Deutschland. Die Antwort von Angela Merkel klingt bestimmt, hat aber auch etwas Hilfloses.
Diese Vergleiche der Bundesrepublik Deutschland mit dem Nationalsozialismus müssen aufhören. Sie sind der engen Verflechtungen und Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei und unseren beiden Völkern politisch, gesellschaftlich, als NATO-Partner und wirtschaftlich nicht würdig.
Den türkischen Präsidenten hat das nicht sonderlich beeindruckt. Seine Nazi-Vergleiche wurden immer lauter und schriller. Und jetzt kommt er wieder nach Deutschland. Sigmar Gabriel, der Außenminister, klingt ein wenig gequält, wenn er sagt:
Herr Erdogan ist ein wichtiger Gast auf G20, der von uns dort mit allen Ehren empfangen wird. Aber alles, was darüber hinausgeht, halten wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht für angemessen.
Alles, was darüber hinausgeht. Damit meint Gabriel, dass Erdogan, wenn er schon mal herkommt, auch gleich eine Großkundgebung abhalten wollte. Vor Türken, die in Deutschland leben. Aber die Bundesregierung hat das verboten. Die 3 Millionen Türken hierzulande wolle man nicht den Wahlkampfspielen anderer Länder überlassen, sagte Sigmar Gabriel.
Das sind unsere Bürger, das sind diejenigen, die bei uns integriert sind. Und wir wollen nicht die Spaltung dieser Bevölkerung und auch mit der deutschen Bevölkerung durch die türkische Innenpolitik zulassen. Deswegen haben wir hier eine sehr klare Haltung.
Der Präsident könne ja auch in einem Konsulat sprechen, hieß es danach aus der türkischen Botschaft. Aber Bundesinnenminister Thomas de Maizière widersprach. Die Bundesregierung habe beschlossen,
dass Auftritte ausländischer Amtsträger von Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, bei Veranstaltungen in Deutschland, die sich an Wahlberechtigte des auswärtigen Staates richten, in 3 Monaten vor der Bundestagswahl nicht genehmigt werden. Wir wollen nicht, dass durch solche Auftritte innertürkische oder Konflikte in anderen Staaten auf deutschem Boden ausgetragen werden. Und das haben wir der türkischen Seite auch mitgeteilt.
Nun kann man Erdogan während des Gipfels aber auch nicht einfach an den Katzentisch setzen und dort schmoren lassen. Schließlich gehörte die Türkei von Anfang an zum erlauchten Club der G20. Und gerade wenn es um den Syrienkrieg gehen sollte oder die Krise um das Emirat Katar, dann hat er sicher ein entscheidendes Wörtchen mitzureden. Morgen Abend werden Merkel und Erdogan sogar zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammentreffen. Die türkische Seite habe um diesen Termin gebeten. Auf diese Feststellung legte der deutsche Regierungssprecher Wert. Aber natürlich geht die Kanzlerin auf den Wunsch des Gastes ein. Schließlich erklärt sie seit Monaten bei jeder Gelegenheit:
So schwierig das alles derzeit auch ist, so unzumutbar manches ist, unser Außen-, Sicherheits- und geopolitisches Interesse kann es nicht sein, dass die Türkei, immerhin ein NATO-Partner, sich noch weiter von uns entfernt.
Und ebenso oft antworten dann Politiker der Opposition, das sage sie nur, weil sie auf Erdogan angewiesen sei, wegen des Flüchtlingsdeals.
Das kann man so sehen. Zu einem diktatorischen Staat gehören übrigens auch Spione, die die Drecksarbeit machen, Menschen ausspionieren, die angebliche Staatsfeinde sind, weil sie vielleicht einen kennen, der einen kennt und so weiter. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den türkischen Geheimdienst, der Anhänger der islamischen Gülen-Bewegung in Deutschland ausspioniert haben soll. Und die Bundesanwaltschaft ermittelt auch gegen den bundesweiten Dachverband der türkischen Moscheegemeinden DİTİB, die im Auftrag der türkischen Religionsbehörde Diyanet Informationen über Gülen-Anhänger nach Ankara übermittelt haben sollen. Nun gibt es einen neuen Vorwurf, die Türkei lasse geflohene Soldaten systematisch bespitzeln. Der Generalstab habe alle türkischen Militärattachés sowie die türkischen Offiziere auf NATO-Stützpunkten im Ausland angewiesen, die ehemaligen Kameraden auszuforschen. Das berichten heute die Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR. Und unter anderem wolle Ankara wissen, wo diese wohnen, ob sie Asylanträge gestellt haben und ob sie in Kontakt zu westlichen Regierungen oder Medien stehen. Erkan Arıkan, Leiter der türkischen Redaktion von Cosmo im WDR. Guten Abend dorthin.
Guten Abend aus Köln.
Ist die Türkei ein Spitzelstaat, wie es ihn hierzulande auch gegeben hat vor 89?
Also die Türkei ist auf jeden Fall ein Überwachungsstaat, das kann ich so ganz deutlich sagen. Dies wurde besonders deutlich, nachdem sich Erdogan und Fethullah Gülen ja eigentlich zerstritten haben und dann auch ziemlich schnell getrennt haben. In dieser Zeit wurde deutlich, dass Abgeordnete, Polizisten, Minister, ja sogar Erdogan selber, der damals Ministerpräsident war, abgehört wurde. Später, nachdem sich die beiden Protagonisten dann getrennt haben, wurden diverse Tapes dann wieder auf der Bildfläche präsentiert und diese Tapes wurden aber neudeutsch gesagt als Fake bezeichnet. Und heute könnte ich sagen, ist die Türkei wirklich in Teilen in ihrer Verwaltung in der Tat am Bespitzeln, was das Zeug hält. Sie haben es gerade gesagt, Erdogan und seine Gefolgsleute wollen die Gülen-Bewegung regelrecht austrocknen und gleichzeitig die Gülen-Anhänger vor Gericht bringen. Sie werden halt als Drahtzieher für den versuchten Putsch im letzten Jahr verantwortlich gemacht. Und um alle auch ausfindig zu machen, muss eben der türkische Geheimdienst eifrig rekrutieren und damit auch irgendwann wirklich alle Gülen-Anhänger gefasst werden.
Und das tut er auch hierzulande ganz kräftig. Die Türkei entwickelt sich unter Erdogan immer mehr in Richtung Diktatur, ist zu lesen. Wir haben heute in der Sendung analysiert, wie das Volk im Würgegriff der herrschenden Klasse ist. Größtes Interesse eines Herrn Erdogan auf dem Gipfel in Hamburg ist es, wahrgenommen zu werden und internationale Solidarität zu fordern im Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Gülen-Bewegung. Das wird vermutlich nach hinten losgehen, nehme ich an. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das genauso. Auch Experten gehen davon aus, dass Erdogan auf dem G20-Gipfel in Hamburg kaum etwas erreichen wird. Es ist natürlich klar, dass er Unterstützung nicht nur gegen die PKK und gegen die Gülen-Bewegung braucht, aber er braucht auf jeden Fall Unterstützung im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Gespräche wird es mit Sicherheit zwischen den USA und Russland und der Türkei geben. Und wir erinnern uns vor ein paar Wochen, als Erdogan bei Präsident Trump in Washington war, da biss er regelrecht auf Granit, was die amerikanischen Waffenlieferungen an die kurdische YPG angeht. Für die USA ist die YPG ein Verbündeter gegen den Islamischen Staat, aber für Erdogan ist sie eigentlich der syrische Ableger der PKK. Und Erdogan will halt gerade, dass die Gülen-Anhänger hier in Deutschland auch ausgeliefert werden. Und die Amerikaner sollen erst recht den obersten Gülen bzw. Fethullah Gülen selber, der in Pennsylvania in den USA sitzt, an Ankara ausgeliefert werden. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Amerikaner dieses Spiel mitmachen.
Mhm. Das sieht nach schwerem Ärger aus. Jetzt gucken wir nochmal auf einen weiteren Ärger, den es geben könnte in naher Zukunft. Was macht jetzt die EU mit Ankara, nachdem ihr Versuch gescheitert ist, die Türkei zu verwestlichen?
Das ist eine gute Frage. Alle fragen sich auch, gehen die Beitrittsgespräche weiter? Ich frage Sie, gab es denn wirklich regelrechte Beitrittsgespräche? Also wir wollen uns ja wirklich
nichts vormachen. Ich glaube, keins der 30 Kapitel, die zu erfüllen sind, wurden jemals angegangen.
Ja, nicht ganz. Nicht ganz, doch, es gab schon einige. Ja, es sind 33 Kapitel, von denen sind 32 allerdings noch brach. Ein Kapitel ist abgeschlossen, Sie werden lachen, Wissenschaft und Forschung ist nämlich abgeschlossen. Aber wir erinnern uns, in den vergangenen Tagen und Wochen gab es eine Meldung, dass die türkische Schulbehörde beschlossen hat, Darwins Evolutionstheorie aus dem Lehrplan zu nehmen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses einzige Kapitel Wissenschaft und Forschung mit Sicherheit nochmal nachträglich überarbeitet wird.
Was kann nun die Bundesregierung ihrer Auffassung nach von einem solchen Partner erwarten? Die Flüchtlingsströme werden nicht versiegen, also muss die Türkei weiterhin die, sag mal, Drecksarbeit machen und wird dafür natürlich mit Milliarden belohnt.
In der Tat, Sie haben recht. Und wenn ich bedenke, was Haushaltskommissar Oettinger heute auch noch gesagt hat, der ja nun angesprochen hat, dass der Flüchtlingsdeal oder das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei auf jeden Fall verlängert werden soll. Es ist einfach so, dass die Türkei gerade seitens der Europäischen Union gebraucht wird. Denn, wie Sie sagen, die Türkei macht nun einmal die Drecksarbeit, aber lässt sich diese Arbeit auch sehr, sehr, sehr teuer bezahlen. Und das ist in meinen Augen zu Lasten der Bevölkerung. Und da müsste man noch mal genau schauen. Aber im Moment ist eigentlich der Status quo, dass man niemanden auf die Füße treten will. Und erst recht will die Bundesregierung so kurz vor den Bundestagswahlen Erdogan mit Sicherheit auch nicht auf die Füße treten.
Der Schriftsteller und ehemalige Chefredakteur Ahmet Altan schreibt in einem sehr beeindruckenden Plädoyer, aus dem wir heute mehrfach zitiert haben, dieses Land wird mit einer wirtschaftlichen Katastrophe dafür bezahlen, dass es sich von den europäischen Werten distanziert. Die Arbeitslosigkeit, die Inflation, die Hilflosigkeit und das Hungern werden nur schlimmer werden. Kann eine Regierung unter solchen Bedingungen an der Macht bleiben? Diese Frage stelle ich Ihnen, Herr Arikan.
Ich denke nicht, dass eine Regierung, die es im Moment jetzt an der Macht ist, wie Erdogan es gerade praktiziert, mit Sicherheit nicht lange an der Macht bleiben wird. Lassen Sie mich kurz auf die Wirtschaft noch eingehen. Ich war vor einigen Wochen in Istanbul und auf der Fahrt vom Flughafen zum Hotel habe ich ganz, ganz viele Baustellen gesehen, Hochhäuser noch und nöcher, die nicht bearbeitet werden. Das heißt, alle Baustellen sind leer. Es ist eine Blase, die mit Sicherheit irgendwann auch in der Türkei platzen wird. Und ich denke, solange die Zivilgesellschaft, die mehrheitliche Zivilgesellschaft und die Opposition sich zusammenraufen, Sie haben auch von dem Marsch der Gerechtigkeit gesprochen, wenn das wirklich passiert, wenn das ein bisschen mehr im Land noch getragen wird, kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute denn sehen, dass die Politik von Recep Tayyip Erdogan nicht gerade Gold ist, was glänzt, und dass dann mit Sicherheit vielleicht das Volk es anders sieht. Aber sollte es nicht der Fall sein, dann gehe ich ganz fest davon aus, dass die AKP noch viele, viele Jahre die Regierungsmehrheit haben wird. Egal was ist, nur dann wird es eine Chance für die Türkei geben. Aber die Zivilgesellschaft muss auf jeden Fall zusammenhalten und die Opposition erst recht.
Mit Sicherheit vielleicht. Erkan Arikan, Leiter der türkischen Redaktion von Cosmo im WDR, haben Sie herzlichen Dank. Alles Terroristen, Erdogans neues Reich. Das wollten wir loswerden heute. Das war unser Tag, ein Tag über die Türkei, die wir nicht aus den Augen lassen dürfen. Einen guten Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch. Thank you.